Max, entschuldigen Sie die Störung.
Also, Frau Steger und ich, wir arbeiten hier gerade konzentriert.
Wow.
Genau, an der neuen Folge Hauptsache Hörspiel.
Ja.
Hauptsache Hörspiel. Mit Hanna Steger und Max von Malotki.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hauptsache Hörspiel, eurem Hörspiel-Podcast. Hier vom Deutschlandfunk, wie immer mit Hanna Steger und Max von Malotki. Guten Tag.
Hallo. Und wie immer mit dem neuen Hörspiel des Monats und mit einem tollen Gast heute. Ich weigere mich ja strikt, Gästin zu sagen. Es ist eine Frau, die ganz viel recherchiert hat für dieses Hörspiel.
Wir saßen in diesem Café und da wurde mir dann eben dieser Stammbaum, kann man das sehen?
Mhm.
Ja. Stammbaum. Also, ich kann nochmal anders machen.
Das ist Maya Dasgupta und das Hörspiel heißt Liberté, das hat sie geschrieben, über Spionage in Paris des Zweiten Weltkriegs, also eine Agentengeschichte.
Noah?
Madame Renier.
Ja, das ist aber eine Freude, dass du deine alte Harfenlehrerin besuchst. Aber was ist mit deinen Haaren passiert? Ja, und warum trägst du diese große Sonnenbrille?
Madame Renier, ich muss eine Nachricht nach London übermitteln. Und ich muss hier irgendwo einen Posten einrichten, damit ich das tun kann.
Du arbeitest für den Widerstand? Nur, das kann dich das Leben kosten.
Ich weiß.
Und an der Erwähnung des Stammbaums gerade, habt ihr es vielleicht schon gemerkt, es ist eine Geschichte, die auf einer wahren Person beruht, nämlich auf Noor Inayat Khan.
Sie ist publizierte Kinderbuchautorin, hat Kinderpsychologie studiert, außerdem Musik, ist gut auf der Harfe und auf dem Klavier. Sie ist hervorragend im Morsen, ihre Geschwindigkeit. Aber sie ist eben auch eine Träumerin. Sie ist, irgendwie mystisch aufgewachsen. Ihr Vater ist so ein indischer Sufi. Stammt vom letzten König von Mysore in direkter Linie ab. Mutter Amerikanerin.
Ja, da steckt so viel drin, wenn mir jemand die Geschichte als eine fiktive Geschichte bringen würde, dann würde ich sagen, ja.
Bisschen viel.
Komm, mach mal zwei Sachen weniger, ne? So viel kann gar nicht sein bei einer Person, aber wie man sieht, es kann.
Ja, ich weiß auch gar nicht, welche dieser ganzen Sachen ich eigentlich am coolsten finde. Also, dass sie eine Prinzessin ist, dass sie Musikerin ist, die auch noch verschiedene oder mehrere Instrumente spielen kann, wohlgemerkt. Dass sie Kinderbücher schreibt, dass sie Kinderpsychologie studiert hat. Also
ich möchte eine Frau kennenlernen, die Morse Code kann. Also von den vielen Sachen, die da beeindruckend sind, finde ich auch das ziemlich beeindruckend.
Gut, auch das kann sie. Und trotzdem finde ich es verrückt, dass sie sich als junge, talentierte Frau, die tausend Sachen und Lebenswege machen könnte, sich dann dafür entscheidet, ihr Leben für ihr Land als Agentin zu riskieren.
Ja, ihr merkt, wir sind geflasht. Aber worum geht es in diesem Hörspiel Liberté? Noor Inayat Khan eigentlich in London, das ist, wo sie lebt. Sie ist in Sicherheit, sie beschließt, ich möchte etwas tun im Krieg gegen Nazi-Deutschland. Da lässt sie sich zur Funkerin ausbilden und springt allein das schon mit dem Fallschirm in der Nähe von Paris ab. Und als Spionin schickt sie dann Nachrichten nach Großbritannien und versorgt die Alliierten mit Informationen. Das alles, während sie mit einer falschen Identität in Frankreich lebt.
Sie sind Jeanne-Marie Renier, eine Kinderkrankenschwester. Hier eine falsche ID. Und vier Pillen. Pille 1. Löst Schlaf bis zu 6 Stunden aus, wenn in Tee oder Kaffee aufgelöst. Kann benötigt werden, um den Feind vorübergehend außer Gefecht zu setzen. Pille 2. Zur Stimulation bei übergroßer Müdigkeit. Pille 3. Verursacht Übelkeit, Magen-Darm-Probleme, wenn es nötig scheint, Krankheit vorzutäuschen. Pille 4. Tödlich. Wenn kein anderer Ausweg möglich scheint. Wenn Sie zum Beispiel bei Gefangennahme durch die Gestapo sicher sind, einer Befragung nicht standzuhalten.
Wir spoilern hier nichts, wenn wir sagen, es ist eine traurige Geschichte, denn sie stirbt. Und das weiß man auch im Stück schon von Anfang an.
Deswegen ist es auch keine klassische, was weiß ich, James Bond-Heldengeschichte, auch wenn das Hörspiel dieses Label Agenten-Thriller bekommen hat, sagt Maya.
Also ich habe eigentlich gar nicht vorgehabt, einen Thriller zu schreiben. Zum einen habe ich festgestellt, dass sie hier fast niemand kennt. Ich kannte sie auch nicht. Und mir ging es auch wirklich darum, dass man ihrer Geschichte folgen kann. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass Action das ist, was ihr Leben am meisten ausgemacht hat. Sondern die kam A aus einer Künstlerfamilie, B aus einer indisch-aristokratischen Familie. Und das ist mit so vielen spannenden Sachen eigentlich aufgeladen, dass ich das schade gefunden hätte, das jetzt rein in Action umzusetzen.
Sag uns doch mal, wie bist du an das Thema gekommen? Wie bist du gestolpert über diese Frau?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich es wirklich nicht mehr weiß. Also ich weiß nur, dass ich eigentlich was anderes gerade recherchiert habe. Da ging es um das Leben meiner Cousine. Und das war eine recht schreckliche Geschichte. Die ist in einer sehr unglücklichen Ehe gelandet und wurde dann schließlich auch geschieden. Und ich wollte eigentlich diese ganzen Schritte ihres Lebens nachvollziehen und war deswegen auch in Indien und habe dann mit vielen Frauen gesprochen über die Situation von Frauen in Indien und habe da dann immer zu hören bekommen, das ist das Einzige, was euch im Westen interessiert, ne? So, ihr wollt nicht von unseren großartigen Frauen wissen, die 6 Sprachen sprechen und in der Welt rumjetten. Und ich habe den Punkt schon verstanden. Ich musste nur immer sagen, naja, die brauchen mich ja nicht. Also das klingt jetzt so ein bisschen dämlich, aber das war dann wirklich irgendwann der Satz, den ich gesagt habe, dass ich glaube, dass Literatur auch die Funktion haben kann, nicht immer durchgehend haben muss, aber halt für die zu sprechen, die es gerade nicht können. Und trotzdem habe ich dann massiv nachgedacht, wie ich das vermeiden kann. Es gibt diesen schönen Ausdruck, the drama of the single story, ne, dass immer die gleiche Geschichte überliefert wird und wir uns dann ein ganz falsches Bild von Menschen machen unter Umständen. Das heißt, ich habe eigentlich was gesucht, um die Geschichte dieser Cousine in irgendeiner Form zu kontrastieren. Und dabei bin ich dann auf diese auch in gewisser Weise Opfergeschichte gestoßen, weil nur schon klar bewusst war, dass sie sich in gewisser Weise aufopfert. So, aber eben ganz, ganz anders gelagert. Und ich wollte eigentlich diese beiden Geschichten in Bezug setzen zueinander und habe dann irgendwann gemerkt, ach, das funktioniert nicht. Das ist ein zu großer Kosmos, der da aufgeht. Ich muss das irgendwie erstmal getrennt abhandeln. Klingt so ein bisschen nüchtern. Ich war auch dann irgendwann angefixt von der Geschichte. Hab gedacht, das ist Wahnsinn. Ich muss jetzt erstmal das erzählen.
Also mich packt ja am allermeisten genau diese Aufopferung, die dahinter steckt. Also gerade, wo ihr alle Türen dank ihrer Vielfältigkeit offen standen, auch an anderer Stelle was Gutes oder Großes und Wichtiges zu tun. Also bist du in deinen Recherchen darauf gestoßen, warum sie sich ausgerechnet für diesen Weg entschieden hat?
Also ich glaube, das eine liegt in ihrer Kindheit tatsächlich. Sie hat sich immer schon für so Geschichten interessiert, in denen ein Opfer in gewisser Weise erbracht wurde, Jeanne d'Arc und sowas. Also sie hatte da schon bestimmte Heldinnen und ihr Bruder hat retrospektiv auch gesagt, so fast sinngemäß hätte mir da was auffallen können. Also irgendwann hat sie auch gesagt, so gemutmaßt, welche Richtung ihr Leben nehmen könnte. Da war auch so was in dieser Richtung dabei. Dann war es auch so, dass sie sehr, sehr früh schon Verantwortung in ihrer Familie übernommen hat. Der Vater hat die Familie verlassen, als sie so 12, 13 war und sie hat ihre Geschwister selbst großgezogen, die Mutter ist in einer Depression versunken. Also so dieses Gefühl für was anderes als nur die eigene Person verantwortlich zu sein, war, glaube ich, bei ihr schon sehr früh gegeben.
Sie kommt da manchmal mit so einer naiven Fröhlichkeit einher und macht das einfach, während um sie herum so ein Apparat existiert, der die Leute natürlich auch für den Krieg auf eine Art und Weise verbraucht, wenn nicht missbraucht. Ne? Also dieses du kommst da nicht mehr raus. Wenn du jetzt ja sagst, dann war es das im Grunde für dich. Und dann zu sagen ja, da muss man schon schlucken, ehrlich gesagt.
Also jein, ein entschiedenes jein. Weil sie ja tatsächlich an vielen Stellen auch die Möglichkeit bekommt, auszusteigen. Und sie tut es einfach nicht. Also sie wird schon bei der Bewerbung wird sie darauf hingewiesen, was alles passieren kann. Und sie will das unbedingt machen. Dann ist es so, dass man ja eigentlich 1000 Brücken baut, auszusteigen. Der allererste, der mit ihr spricht, sagt zu ihr, sie kann der Welt eventuell mehr bringen, wenn sie Kinderliteratur schreibt. Sie ist ja Kinderautorin. Und nach dem Krieg wird da viel Aufbauarbeit zu tun sein. Also eigentlich wollen sie ganz viele davor bewahren, das zu machen. Und als sie dann in Paris sitzt und es niemanden mehr gibt außer ihr, der den Funkkontakt aufrechterhalten kann, wird ihr gesagt, sie soll das nächste Flugzeug nehmen und verschwinden. Und auch da sagt sie, nein, das mache ich nicht.
Pflichtbewusstsein super hoch, ne?
Und liegt das vielleicht auch ein bisschen nicht nur an Noor als Person, sondern vielleicht auch an der Rolle der Frau in diesem ganzen Agenten oder Spioninnen oder vielleicht jetzt in dem Fall auch Resistance-Dasein?
Ich glaube, ehrlich gesagt, das waren pragmatische Gründe, Frauen einzusetzen. Also A, gingen ihnen die Männer aus. B, war es so, dass man wusste, Frauen werden seltener kontrolliert. Wenn man die als Kuriere zum Beispiel einsetzt, dann haben die sich seltener einer Leibesvisitation zu unterziehen. Und Frauen sind unauffälliger einfach. Man vermutet nicht unbedingt, dass da ein Agent vor einem steht. Und deswegen hat man ja irgendwann sich entschieden, Frauen einzusetzen.
Und ich habe sehr lange darauf gewartet, dass Noor endlich zu Wort kommt. War das eine bewusste Entscheidung, warum sie so spät selbst auftritt?
Ja, das war tatsächlich Absicht. Ich wollte, dass man erst viel über sie redet und ich wollte sie auch durch einen Text einführen, weil sie mit dieser Affengeschichte als erstes vorkommt. Also, dass sie sozusagen als Künstlerin erstmal präsent ist und auch die ganze Mutmaßerei, war das die richtige Person für den Job? Das ist ja so eine der Leitfragen, die sich durchziehen.
Aber sag mal, weil wenn du das jetzt so erzählst, dann klingt das wie eine sehr, ich sag mal, starke Geschichte von einer Frau, die sich entschieden hat, bestimmte Sachen zu machen, die sagt, ich opfere mich da, nein, ich will das, nein, ich bleibe hier und so weiter und so fort. Aber du erzählst die Geschichte natürlich so, dass man auch sofort weiß, ja, die ist tot und wir werden jetzt irgendwie rausfinden, wie es genau passiert ist. Das heißt, es ist sehr hoffnungslos eigentlich von Anfang an. Und wenn es dann alles passiert und wir sie so ein bisschen begleiten und man denkt, ach, jetzt lernen wir diese nette, spannende junge Frau wenigstens noch mal kennen, dann nimmt das aber so verschiedene Stufen der Hoffnungslosigkeit. Also du hast eigentlich nie irgendwie jetzt mal zum Beispiel einen Funkspruch, der dann Erfolg gebracht hätte oder sowas. Es ist alles so düster. Das hast du aber dann doch auch gewollt, dass das bei einer trotzdem, auch wenn es so eine beeindruckende Frau ist, unfassbar hoffnungslose Story ist.
Das ist eine total spannende Frage. Ich habe mir über diese Wirkung vorher keine Gedanken gemacht. Also ich habe jetzt nicht.
Ich war so traurig. Ja. Ich fand es so schade, weil ich dachte so, Mensch, ich will, dass die jetzt mal noch ein bisschen gewinnt. Wir wissen ja schon, ist alles ganz schlimm und sie stirbt am Ende. Aber ein bisschen irgendwie den Nazis einen in den Arsch treten, wäre doch echt noch mal ganz gut. Und dann ist das aber immer nur so, nee, die Person ist auch ein Verräter und die auch. Nee, die leider auch. Nee, jetzt. Und die sind leider schon tot jetzt auch. Und man denkt immer so, Alter. Und ich weiß, es ist ja auch eine schlimme Geschichte, aber da habe ich gedacht, das macht das Opfer halt auch sehr klar, was sie bringt. So.
Ja, also es war ja tatsächlich auch so, dass sie da ankam und im Prinzip schon kompromittiert war. Ja, dass das eigentlich aussichtslos war und chancenlos war. Und dann so lange durchzuhalten, also da hat man natürlich schon eine andere Fallhöhe drin, als wenn man dann zwischendrin noch, weiß nicht, in was Nettes geht. Und was ich eigentlich schon so ein bisschen befreiend finde zwischendurch, sind so ihre, ja, ich habe das für mich immer ihre Bridget Jones-Szenen genannt. Weil sie permanent über ihre eigenen Füße stolpert, ne? Weil sie halt solche Sachen, solche unfassbaren Sachen macht. Und was mir so imponiert hat, war so dieses, dass sie am Anfang ganz überzeugt davon ist, dass sie nicht lügen will. Sie will da andere Wege gehen und dann wird sie doch relativ gerissen. So, aber klar, sie hat von Anfang an verloren.
Daran, was Maya sagt, merkt man, es ist spannend, aber eben auch nicht so der Agenten-Thriller. Ich hatte es vorhin schon erwähnt. Also es ist jetzt nicht Tom Clancy on Speed, ne? Nicht, dass ihr da euch jetzt vertut.
Ja, also gar nicht, ne? Also ich finde wirklich auch dieses Label Thriller leitet ein bisschen fehl. Also es ist ganz ruhig und ganz unaufgeregt inszeniert. Sehr szenisch aber. Mhm. Und es kommt auch komplett ohne Erzähler aus. Und das alles trägt für mich auch dazu bei, dass es halt nicht diese Knallbumm krass, wenn ich jetzt hier auf meinen Knopf am Anzug drücke, dann explodiert irgendwo eine Bombe-Mentalität hat.
Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch zugeben kann, dass ich genauso gestrickt bin, dass ich mir sowas gerne angucke. Ne? Also ich mag Agentengeschichten, guilty pleasure of mine. Ich bin tatsächlich auch so ein cheaper Agententyp. Gucke ich mir gerne an, Hannah.
Ja, sehe ich schon auch.
Ja, Jack Ryan, sag ich nur, Jack Ryan. Alle Staffeln, natürlich.
Voll. Also du als reaktionärer Waffenfreak mit einem Trump-Button an der Jacke. Ja, sehe ich.
Ja, ich alter Prepper, zeichne das hier auch in meinem Bunker auf. Ich muss sagen, ich mag Jack Ryan vor allem wegen John Krasinski, der da die Hauptrolle spielt. Ich finde den Schauspieler einfach super. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen reaktionär alles, aber auch ein bisschen pfiffig, komm.
Aber es muss ja auch gar nicht immer diese super platte Heldenrolle sein. Also ich mag schon auch so Agentensachen, aber halt dann so Anti-Helden-Agenten, die dann auf ihre Art trotzdem irgendwie alles gerockt kriegen. Und da fällt mir tatsächlich ein als bestes Ding, was ich wirklich jedem empfehlen würde, der es noch nicht gesehen hat.
Jetzt bin ich gespannt.
Patriot. Ja, kennst du? Also da mochte ich ja auch den Hauptdarsteller, aber halt so ganz, ganz anders.
Oh, Patriot. Großartige Serie. Lange nicht mehr so gelacht, muss ich sagen, aber auch gestaunt, was für abgefahrene Drehbücher man schreiben kann. Das ist schon ungewöhnlich.
Man macht auch schon viel so, zwischendurch.
Ja. Ich glaube, obwohl ich das auch schon ganz vielen Leuten empfohlen habe, ist es immer noch ein Geheimtipp.
Also, kann man bei Prime gucken, unbedingt tun. So schön und so traurig. Ein völlig überforderter, depressiver auch, muss man sagen, Geheimagent, der dann seine Überforderung immer in so selbstgeschriebenen Country-Songs loswerden muss.
Der kann tatsächlich relativ gut Gitarre spielen auch.
Ja, das stimmt. Und dann hat er auch noch immer so schöne Wollpullover an.
Ja, gut. Okay, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt.
Ja.
Aber pass auf, warte, komm. Eine Sache, wo wir uns bestimmt drauf einigen können, wette ich drum, auch eine Agentenserie kennst du 100% auch, magst du bestimmt auch Homeland.
Oh ja.
Ja.
Ja, okay.
Das ist doch eine tolle Agentinnengeschichte und eben auch mit einer Heldin, wo wir heute schon über Heldinnen reden, was ja selten genug ist bei den ganzen Oldschool-Agenten, Filmen, Serien, dass es eben eine Frau in der Hauptrolle ist.
Ja, das stimmt. Also vor allem die erste Staffel, die war halt einfach unglaublich. Und
ja,
ist aber auch wieder eine Anti-Heldin, ne?
Ja, also ich glaube, du kannst nicht mehr unironisch Helden-Agenten-Geschichten erzählen. Jeder weiß, dass das ein wenig glamouröser, einsamer, dass das ein gefährlicher Job ist. Also selbst Bond ist in den letzten Filmen eine gebrochene Figur. Und das haben sie auch richtig ausgereizt. Weswegen ich übrigens auch glaube, dass man in unserem Hörspiel, vielleicht nochmal auf unser Hörspiel zurückzukommen, noch mehr Spannung hätte aufkommen lassen können, ohne in den Verdacht zu geraten, ja, jetzt wird's aber nur ein Action-Thriller, der eine historische Figur als Sprungbrett benutzt. Ich hätte ein bisschen mehr Action vertragen, das hätte der Tiefe nicht geschadet.
Bin ich ganz deiner Meinung, vor allem, also normalerweise bin ich ja immer diejenige, die immer rummeckert und sagt, boah, das ist alles viel zu lang und kann man das bitte irgendwie raffen? Ne, das ist ja meine
klassischer
Rolle.
Klassischer Satz von Hanna Steger. Also das hätte jetzt auch ein TikTok-Video sein können.
Genau. Aber dieses Mal, dieses eine Mal, lechzt man ja förmlich nach mehr Geschichte.
Ja, ja.
Oder nach Szenen, wo man einfach noch mehr über diese super coole und auch einfach abgefahren krasse Noah erfährt. Und man bekommt aber irgendwie nicht so richtig viel.
Also selbst Hanna Steger, die schon alle Geschichten dieser Welt 10-mal gehört hat, würde ein bisschen mehr vertragen. Selbst Hanna.
Ja, ich finde, so schön das Hörspiel ist, das ist ein bisschen verschenkt.
Ja. Wir haben zu Maya auch mehrfach gesagt, eigentlich hätte sie eine 10-teilige Serie draus machen müssen. Mhm. Also ich wäre dafür zu haben. Vor allem, weil Maya uns gesagt hat, dass sich nach der Veröffentlichung des Hörspiels jemand gemeldet hat, und zwar als Reaktion auf Liberté.
Also bei mir hat sich eine Harfenistin gemeldet, die zu den weltweit 3 besten Harfenisten gehört. Und ihre Lehrerin hatte Unterricht bei Henriette Renier.
Die ja wiederum die Harfenlehrerin von Noah gewesen ist.
Das heißt, so gesehen, wenn man musikalisch in Generationen denkt, ist das ihre musikalische Großmutter. Mhm. Und sie hat gesagt, Henriette Renier hat in Suresnes, wo sie auch selber studiert hat, tatsächlich nur die Besten aller Besten genommen. Das heißt, Nur muss unfassbar, unglaublich gut gewesen sein. Und sie hat auch selbst komponiert. Und wir haben auch schon rausgekriegt, dass ihre Originalharfe da auch noch steht.
Ach, wow.
Und jetzt gibt es ein Interesse der Harfenistin Florence Citruc, rauszukriegen, welche Kompositionen von Nur da vielleicht noch in den Archiven liegen, ob man an die Harfe ran kann. Und selbiges gilt fürs Klavier. Sie hat auch für Klavier komponiert.
Und ein bisschen was von ihren Kompositionen hast du aber schon rausgefunden, ne? Weil ist nicht auch in einem musikalischen Stück im Hörspiel Noah vertreten?
Ja, genau. Also es gibt da eine Szene, der Bruder versucht, einen Brief an die Mutter zu schreiben, um von Noahs Ableben zu berichten und kriegt das nicht so richtig hin. Und im Hintergrund läuft das, was Noah komponiert hat.
Noah, du wüsstest, wie du mit Mutter reden müsstest. I come to seek for rest. Ich werde nie vergessen, wie wir alle nach Delhi fuhren, an Vaters Grab standen und du dein Lied für ihn gespielt hast.
Also das ist eine von Noahs Kompositionen. Es ist nur so schwierig, darauf hinzuweisen, ne? Weil das ist dann so, das wird dann so erklärend werden, wenn er dann auch noch sagen müsste,
klar.
Ach ja, und die Musik, ach, übrigens, die ich hier höre, das ist ein bisschen schwierig.
Genau, aber das ist doch für uns umso besser. Für uns umso besser, damit man hier noch ein kleines Schmankerl bekommt, was man halt nicht bekommen hat, wenn man das Hörspiel gehört hat, sondern hier von dir dann im Gespräch.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Vielen Dank, Maya Dasgupta, Autorin von Liberté. Das Hörspiel wurde produziert beim Bayerischen Rundfunk und man kann es in der ARD-Audiothek hören oder in der Audiothek vom BR oder in der Audiothek vom Deutschlandfunk. Also ich sag mal einen unserer vielverwendeten Lieblingssätze. Wenn man das googelt, dann findet man das.
An mehreren Orten gleichzeitig. Im Radio ist hier Schluss, aber wir haben natürlich noch was extra im Podcast.
Komm, du willst doch nur noch mehr nerdige Spionageserien-Stories erzählen.
Das kann sein, dass das so ist, ja. Ich bin so leicht zu durchschauen einfach.
Schon. Aber ist egal, weil, also kannst du machen, weil es wird eh getoppt von meiner Story, die ich noch habe für dich.
Welche?
Dass ich Roger Moore getroffen habe.
What?
In Monaco.
Ich raste aus. Das alles in unserer Podcast-Ausgabe, die ich jetzt auch ganz gerne selber hören möchte, weil also die Geschichte kenne ich nämlich auch noch nicht. Bin gespannt, was jetzt kommt.
Gibt's dann bei Spotify und so.
Also wir sind so international. Hörspielherzen gehen raus. Hanna und Max sagen tschüss.
Tschüss.